im Gasthaus auf Hattlich im Hohen Fenn, das einsam mitten im Moor lag, brannte nur eine Kerze. Der Wirt, Peter Lallemagne, der das Haus bewirtschaftete, war allein. Bei diesem Wetter, draußen regnete es schon seit dem Nachmittag, kam selten ein Gast in die gemütliche Stube. Lallemagne schob den Riegel vor die schwere Tür, warf noch einen Scheit Buchenholz in den Kamin und zog seinen Holzsessel näher an das knisternde Feuer. Lange schaute der kräftige, narbengesichtige Mann in die Flammen und nahm dabei immer wieder einen kleinen Schluck aus einem winzigen Tonbecher, in dem sich Absinthschnaps befand, ein Getränk, das die Nonnen des nahen Klosters Riechwinstein seit Jahrhunderten brannten. Doch mit der Ruhe auf Hattlich war es plötzlich vorbei. Draußen hörte er die Glocken eines Pferdegespanns, das sich schnell dem Gasthaus näherte. Er griff zu seinem Degen, der lose über dem Kamin hing, entriegelte die Tür und riss sie weit auf, so daß mögliche Fremde sofort seine respektable Figur sehen konnten. »No! Lasst euren Degen stecken, mein Freund!« rief eine Stimme aus der einspännigen Kutsche. »Ich bin's nur! Mosche! Mir war der Sinn nach einem Rätstener Schnaps.« »Sakrament, ihr seid's«, rief der Wirt in die Dunkelheit. »Bringt euer Pferd in den Stall. Ich denke, ihr wollt heute doch bestimmt nicht mehr nach Montjoie zurück.« Der späte Gast war der Jude Johann Mosche, Maler aus Montjoie. Dieser entsprach so gar nicht den Vorstellungen, die man sich damals von einem Juden machte. Nur selten sah man ihn in schwarzer Kleidung. Die Leute in der Stadt kannten den bartlosen Mann eher in seinem weißen, viel zu großen Umhang. So schritt er durch die Stadt, um Plätze und Eindrücke zu suchen, die er auf Holz malte. Die Menschen nannten ihn »der Maler«, waren sie unter sich, nannten sie ihn »der Jüt«. Nachdem die beiden Männer das Pferd im Stall versorgt und die kleine Kutsche in den Schuppen geschoben hatten, betraten sie die Gaststube, in der Lallemagne für seinen späten Gast einen Sessel an das Feuer zog. »Hier, euer Rätstener!« »Hab Dank, Lallemagne!« In einem Zug trank der Maler den kleinen Becher aus und sagte auch nicht »Nein«, als ihm der Wirt noch einmal nachschenkte. »Ihr wollt mir doch nicht erzählen, Mosche, dass ihr bei diesem Wetter nur des Absinthschnapses wegen von Montjoie hochgekommen seid. Na, da sollt ihr wohl recht haben. Ich wollte euch vielmehr um einen großen Gefallen bitten. Ihr habt doch noch die kleine Kammer, die für eine Magd gedacht war.« »Ja, die steht leer. Ich verspüre auch keine Lust, mir so schnell ein Weibsbild ins Haus zu holen. Höchstens einmal in meine Kammer, wenn ihr versteht. Mosche, es gibt da so eine in Eupen. Die könnte mir schon gefallen.« Der Maler ging über den letzten Satz hinweg. »No, ich sag euch ganz offen, warum ich eine Zeit hier oben im Fenn leben möchte. Ihr wisst, ich bin Jude. Zwar lässt sich in Montjoie kaum einer etwas anmerken, aber die Kinder rufen mir auf der Gasse oft unschöne Worte hinterher.«
»Sakrament! Was schert ihr euch um Gassengebrüll? Da würde ich mir keine Sorgen machen.«
»Na, ihr habt recht, aber ich denke mir, dass die Kinder zu Hause gehört haben, wie die Eltern über mich sprechen. Nicht gut über mich sprechen.«
»Meiner treu! Solang ihr kein Lutherischer seid«, lachte Lallemagne, »besteht hier auf dem Fenn keine Gefahr. Aber ich will euch nicht beunruhigen, indem ich euch die Kammer verweigere. Ich schätze euch, Mosche, seit ich aus Frankreich nach Hattlich kam, und etwas Geselligkeit könnte ich hier oben sicher auch gebrauchen. Machen wir einen Handel. Ihr malt mir ein Bild mit einem Auerhahn für meine Wirtsstube, dafür könnt ihr die nächste Zeit hier wohnen.«
»Näbisch.
Und ihr gebt mir noch einen Rätsdinner. Abgemacht.«
»Abgemacht. Die Kammer ist euer.«
Mit zwei kräftigen Handschlägen besiegelten die Männer das Geschäft.
»Na, morgen werde ich meine Sachen holen.
Ihr wisst, ich besitze nicht viel. Und heute könnt ihr schon einmal in der Kammer schlafen.